The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 14. Oktober.
Was hatten die Linken alle gehofft? Die Linken hatten gehofft, irgendwann mal muss es doch mit der CSU vorbei sein. Irgendwann mal muss es doch auch andere Ministerpräsidenten von anderen Parteien geben. Wir haben sie enttäuscht. Wir werden sie weiter enttäuschen. Die CSU ist und bleibt die Nummer eins in Bayern. Und wir werden auch nächstes Jahr die Bundestagswahl gewinnen, liebe Freunde und Freunde.
Markus Söder in seinem populistischen Element. Auf dem CSU-Parteitag in Augsburg am Wochenende, da zeigt er sich selbstbewusst. Selbstbewusst bis großspurig, so wie man das eben in Bayern mag und wie man das wahrscheinlich auch von einem CSU-Ministerpräsidenten erwartet. Ein Jahr nach der Landtagswahl und ein Jahr vor der Bundestagswahl nordete Söder seine Partei ein. Naja, wenn ein Norden im Süden überhaupt ein erlaubter Begriff ist. Also er wetterte gegen die Grünen und thematisierte dabei auch den Rücktritt der Parteispitze von Ricarda Lang und Omid Nuripur nach den vergeigten Wahlen in Ostdeutschland.
Jetzt muss man kein Fan von Ricarda Lang sein. Aber was kann denn die arme Frau und der Nuripur für das Problem der Grünen? Das Problem der Grünen sind nicht Parteifunktionäre. Das Problem der Grünen sind ihre Regierungsmitglieder. Und wenn die Grünen einen Neuanfang wollen, dann müssen nicht irgendwelche Parteifunktionäre zurücktreten, sondern ihre Regierungsmitglieder, an erster Stelle Robert Habeck, liebe Freunde und Freunde.
Aber die wichtigste Message ging an seinen prominenten Gast, nämlich den Chef der CDU, dem Kanzlerkandidaten und seinem neuen, allerbesten Freund Friedrich Merz.
Du kannst dich auf uns in diesem Wahlkampf, aber nicht nur diesen Wahlkampf, dann auch in einer Regierungszeit, die schwer wird, auf uns verlassen. Dieses Versprechen geben wir. Alles Gute, die Bühne gehört dir. Dankeschön.
Und als Gastgeschenk brachte Friedrich Merz klare Worte mit, die man bei der CSU sehr gerne hört.
Mit diesen Grünen, so wie sie heute da sind, ist auch aus meiner Sicht eine Zusammenarbeit nicht denkbar und nicht möglich. Ist nicht möglich.
Und die Co-Leiterin unseres Hauptstadt, das Briefing, Carina Mössbauer, war mit dabei. Einen schönen guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, lieber Gabor.
Sag mal, wie echt war denn das, was Söder und Merz da auf der Bühne aufgeführt haben?
Tja, also das war natürlich eine typische Parteitagsinszenierung. Es ging um die Show der Geschlossenheit. Auch als Beruhigungspille für die eigenen Mitglieder. Denn der Union, der steckt der misslungene Wahlkampf 2021 noch so ziemlich in den Knochen. Einen entscheidenden Unterschied zu damals gibt es allerdings schon. Söder respektiert Merz.
Naja, das sah damals mit Laschet ja zunächst auch so aus. Aber was denkst du, wie lange hält diesmal die Geschlossenheit?
Tja, Gabor, das hängt von der Performance und den Zustimmungsraten des Friedrich Merz ab. Aktuell herrscht Ruhe, weil Merz mit sicherem Polster vor SPD, AfD und Co. liegt. Aber in dem Moment, in dem die Zahlen nicht mehr stimmen sollten, könnte Nervosität ausbrechen. Sobald Söder um einen Sieg fürchtet, kann er auch ungemütlich werden. Denn er findet und hat das in seiner Rede auch nochmal beklagt, dass Bayern von der Ampel chronisch und systematisch vernachlässigt wird.
Nun geht es ja in der nächsten Bundesregierung wahrscheinlich weniger um Bayern als darum, wer und wie Deutschland saniert wird. Das heißt Rückbau beim Sozialstaat, beim Beamtenstaat. Carina, meine Frage, ist dieser Markus Söder eigentlich ein linker Christsozialer oder eher ein Wirtschaftsliberaler? Also kurz gesagt, ist er dazu bereit, den Rotstift anzusetzen?
Also Söder, lieber Gabor, ist doch alles in Personalunion, je nach Großwetterlage, das wissen wir doch. Aktuell sind Söder und Merz sich einig, dass Deutschland ein Sanierungsfall ist. Sie kritisieren beide den aufgeblähten Staatsapparat, überbordende Bürokratie und die Pleite der Sozialkassen. Fakt ist aber auch, dass die Union für vieles mitverantwortlich ist. Ob zusätzliches Verwaltungspersonal, Rente mit 63 oder deutsches Lieferkettengesetz. Ob die Union ihr Versprechen einer umfassenden Agenda 2030 einlöst, muss sie noch beweisen. Söder lässt sich derzeit keine Details entlocken. Aber eines ist sicher. Er ist der Schattenmann von Friedrich Merz.
Vielen Dank, Carina. Und wer mehr wissen möchte über das Machtgefüge in der Union und insbesondere diesen CSU-Parteitag vom Wochenende, der liest das Hauptstadtbriefing von Carina und ihrem Team. Vielen Dank, Carina.
Vielen Dank dir, lieber Gabor.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Heribert Brandl ist ein renommierter Journalist und zwar von der Süddeutschen Zeitung. Er ist ein Intellektueller und er fordert das Comeback des Wortes Frieden.
Verhandlungen führen, als gäbe es keinen Terror und man muss den Terror bekämpfen mit aller Macht und mit aller Intensität. Und aus diesen beiden Polen entsteht hoffentlich etwas, das dem Frieden näher rückt.
Anne Schwedt in New York analysiert die Robotaxi-Offensive von Elon Musk. Und die NASA sucht nach neuen Ideen für ein überirdisches Problem. Und der Schauspieler Kevin Costner, der hat uns heute Morgen überrascht, denn er singt jetzt auch, und zwar für einen guten Zweck.
Und das ist der Punkt, wo Bündnis 90 Die Grünen nicht mehr Protestpartei sind. Wir haben uns entschieden, in die Bundesregierung zu gehen. In einer Situation, als klar war, dass hier die endgültige Zuspitzung der jugoslawischen Erbfolgekriege stattfinden kann. Ich erinnere mich noch, nein, ich höre nicht auf, den Gefallen tue ich euch nicht.
Für Joschka Fischer gab es ordentlich Gegenwind, als er 1999 vor der Parteibasis für den NATO-Einsatz im Kosovo warb. Auch einen Farbbeutel bekam er ab, das war schmerzhaft. Der Pazifismus der Grünen war für die Parteilinken die DNA ihrer Partei. Für den Außenminister, Vizekanzler und Realo Fischer war sie ein Relikt geworden, das einer vernünftigen Regierungspolitik im Wege stand. Am Ende setzt er sich durch. Heute ist von solchen Flügelkämpfen bei den Grünen nichts mehr zu spüren. Die Waffenlieferungen an die Ukraine lösen keine Debatten mehr aus. Schade eigentlich, sagt Heribert Brandl. Der Mann ist Jurist. Er hat 25 Jahre lang das Ressort Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung geleitet. Und sein neues Buch trägt den Titel »Den Frieden gewinnen, die Gewalt verlernen«. Der 71-Jährige ist ein Linksliberaler, ist ein Freigeist, ist Realist und zugleich aber eben auch ein Idealist geblieben. Sein Plädoyer, das Wort Frieden wieder laut zu denken, ohne dabei naiv zu klingen, das hören wir uns jetzt an. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Heribert Brandl.
Guten Morgen, ich freue mich.
Herr Brandl, Sie sind ein unverbesserlicher Friedensfreund, wenn man Ihr Buch richtig liest. Es heißt ja, nicht nur den Frieden gewinnen, sondern auch noch die Gewalt verlernen. Nichts davon beobachten wir derzeit in unserer Gegenwart. Oder anders gefragt, sind Sie ein Pazifist?
Ich bewundere die Pazifisten, aber ich bin selber keiner. Ich bin jemand, der pazifistische Gedanken hat, der pazifistisch argumentiert, der aber auch weiß, dass man zum Beispiel einen Diktator oder greifen wir in die eigene Geschichte, man konnte Hitler nicht wegbeten.
Hitler wäre, glaube ich, durch pazifistische Rituale nicht verschwunden, richtig?
Er wäre nicht verschwunden, aber daraus zu folgern, dass der Bellizismus und das kriegerische Handeln immer und jederzeit das Probate ist, wäre falsch. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man Russland bellizistisch zurückdrängen und auf einen guten Weg bringen kann. Ich bin der Meinung, so unsympathisch mir ein Diktator wie Putin ist, man muss Verhandlungen finden. Man muss, und hat jemand, der mit der Geschichte lebt, ich weiß schon, da erntet man in einer Talkshow großes Gelächter, wenn man sagt, ha, der 30-jährige Krieg und Jahrhunderte zurückgeht. Aber auch in einer Zeit, in der es noch keine Atombomben gab, war es schwierig, den Frieden zu finden zwischen verfeindeten Mächten und einfach mal Verhandlungen anzufangen. Das wünsche ich mir beim Ukraine-Krieg seit langem.
Aber es bräuchte wahrscheinlich eine Mindset-Änderung. Man muss den Frieden ja zunächst mal überhaupt für möglich halten und ihn denken, bevor man dann in solche Prozedere wie Verhandlungen einsteigt. Ich habe mir einen Satz notiert bei Ihnen von Rabin, dem ermordeten Ministerpräsidenten Israels. Verhandlungen führen, zitieren Sie ihn, als gäbe es kein Terror. Verhandlungen führen, als gäbe es keinen Terror. an und für sich schon ein kühner Satz, aber er geht auch noch weiter, er geht paradox weiter. Und jetzt kommt's. Und den Terror bekämpfen, als gäbe es keine Verhandlungen.
Ja, das ist eine Dialektik, die
gnadenlos ist.
Die gnadenlos ist, aber die wahrscheinlich richtig ist. Man muss beide Teile versuchen, beides in der Hand haben. Und ich habe nicht den Eindruck, wenn ich an Israel denke, dass man die rabbinische Dialektik befolgt.
Der erste Teil fehlt. Auch in der Ukraine hat man das Gefühl, Verhandlungen führen, als gäbe es keinen putinschen Terror. Dieser Teil fällt einem natürlich schwer. Sozusagen, der klingt abstrakt besser als angewandt. Verhandlungen mit Putin führen, als gäbe es keinen Putin, könnte man auch sagen, als gäbe es kein Blut, kein Terror, keine Ungerechtigkeit. Und trotzdem sagen Sie, wir können von diesem rabbinischen Paradoxon was lernen.
Ich meine, man muss beides versuchen. Man muss beides praktizieren. Denn Verhandlungen führen, als gäbe es keinen Terror. Und man muss den Terror bekämpfen mit aller Macht und mit aller Intensität. Und aus diesen beiden Polen entsteht hoffentlich etwas, das dem Frieden näher rückt. Wenn wir die vergangenen 25, 30 Jahre betrachten, dann stellen wir fest, wir sind vom Frieden, vom Verhandeln immer weiter weggerückt. Und es ist wirklich eine furchtbare Tragik.
Wir hatten ja eine eigene Partei, die sozusagen für den Pazifismus und für das Friedliche sozusagen gegründet war, von Petra Kelly damals und von ihrem General, dem geläuterten General Bastian. Was ist mit den Grünen eigentlich geworden?
Ja, die Grünen sind vom Pazifismus völlig abgerückt. Und das tut mir irgendwie leid und weh, weil man das in einer Partei wie den Grünen aushalten müsste, die beiden Pole. Ich kann mich noch gut an den Parteitag in Bielefeld erinnern, ich glaube, er war 1999, als auf der einen Seite Joschka Fischer die militärische Linie verfocht und auf der anderen Christian Ströbele für den Pazifismus warb. Und aus dieser Spannung hat diese Partei gelebt. Und wenn ich jetzt mir überlege, wie man bei der Ukraine abgestimmt hat, ich glaube, es gab, wenn ich mich richtig erinnere, zwei Gegenstimmen oder zwei Enthaltungen. Es ist sozusagen die Tradition. Und das Streiten miteinander, das Streiten um den richtigen Weg, das ist bei den Grünen weggefallen. Und das macht die Grüne Partei ärmer.
Insgesamt hat man das Gefühl, hat sich Deutschland auf einen bellizistischen Kurs begeben, der neue Konsens zu sein scheint, Waffenlieferungen als Ultima Ratio. Gut, in der Politik sprechen die Amerikaner von Sticks and Carrots, von dem großen Stock und der Karotte zum Locken. Diese Sticks and Carrots in der Politik, funktioniert das? Man nennt das Diplomatie. Hier scheint das außer Kraft gesetzt worden zu sein. Hier wird nur noch mit dem Stick gearbeitet.
Ja, leider, weil es eigentlich den historischen Erfahrungen widerspricht.
Die historischen Erfahrungen der Deutschen sind natürlich schon die, dass ohne die entschlossene militärische Reaktion der Alliierten Hitler-Deutschland nicht zu besiegen war.
Das ist schon richtig, aber jetzt würde ich bei aller Kritik und bei aller Ablehnung und bei aller Diktatoreneigenschaft von und Autokrateneigenschaft von Putin ihn nicht mit Hitler gleichsetzen.
Kein zweiter Hitler.
Er ist kein zweiter Hitler. Er ist, mein Gott, an dem Mann gibt es unendlich viel zu kritisieren, aber ich denke, man wird nicht abwarten können, bis eines Tages Putin weg ist. Ich muss irgendwie einen Weg zu einem friedlichen Ausweg kommen, auch im Interesse der Menschen. Das Wort Blutzoll mag ich überhaupt nicht, aber das Leiden der Bevölkerung in der Ukraine ist ja ungeheuer und es kann auch die Flucht aus der Ukraine nicht so weitergehen. So schön es ist, dass wir 1 Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben und uns wirklich, wie ich finde, sehr intensiv um diese Flüchtlinge kümmern, aber auf Dauer 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland zu haben, ist keine Lösung. Ist keine Lösung für unser Land und keine Lösung für die Ukraine. Also müssen wir zum Status kommen, der irgendwie der Ukraine ein einigermaßen gutes Leben ermöglicht.
haben wir uns angewöhnt, zu leichtfertig mit dem Wort Krieg einfach umzugehen. Krieg sind Fernsehbilder, ist immer was anderes. Aber Krieg als diese Bruchstelle von Leben und Tod, und zwar eine sehr bewusste Bruchstelle, die herbeigeführt wird, von der einen wie von der anderen Seite, fehlt es uns in der öffentlichen Debatte über, ja, ich sag mal, über eine Sensibilität gegenüber diesem Zeitgeschehen?
Ja. Und wenn ich bestimmte Protagonisten höre, wie Herrn Kiesewetter von der CDU, dann erschrecke ich mit über die Leichtigkeit, mit der das Wort Krieg geradezu mit Faszination ausgesprochen wird. Da dachte ich mir doch, dass wir nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, so unterschiedlich die Konstellationen sind, darüber hinaus sind, dass wir gelernt haben, dass mit Krieg nichts besser wird.
Kriegsverherrlichung war ja im Ersten Weltkrieg, zu Beginn des Ersten Weltkrieges, geradezu das Markenzeichen deutscher Intellektueller.
Ja, aber auch die meisten Intellektuellen sind dann sehr schnell davon abgekommen. Und
sind wir da wieder eigentlich, wenn man Anton Hofreiter, auch andere hört, wie sie sich in Rage reden, wie sie das als eine Art Männlichkeitskult betreiben?
Davor erschrecke ich manchmal und dachte mir wirklich, da hätten wir schon mehr gelernt.
Der Kanzler ist differenzierter, immerhin.
Der Kanzler ist differenziert, aber man würde es auch der Differenziertheit sozusagen eine politische und rhetorische Kraft wünschen. Es bleibt da als Eindruck übrig, er steht irgendwie zwischen allem und ist letztendlich unentschlossen.
Gibt es sowas wie den gerechten Krieg? Netanjahu geht davon aus, dass es das gibt. Der Präsident Zelensky spricht auch so, als ob er den gerechten Krieg aus seiner Sicht zumindest so definiert, dass man sich wehren können muss, und zwar genauso brutal, wie man auch angegriffen wurde.
Man muss sich wehren können, deswegen bin ich kein Pazifist, weil ich mich wehren will.
Also Waffenlieferungen würden Sie nicht stoppen, wenn Sie morgen den Hebel in der Hand hätten. Sie würden, Heribert Prantl würde die Waffenlieferung an die Ukraine nicht stoppen.
Ich würde versuchen, allmählich mich aus dem Konflikt hinauszuschleichen, wer immer das geht. Man kann ja nicht sozusagen immer noch gefährlichere Waffensysteme auflegen. Und
aber Zelensky kann sich nicht rausschleichen. Der ist angegriffen und hat den Salat.
Er wehrt sich. Darum sage ich ja, natürlich spreche ich ihm das Recht, sich zu wehren zu und so zu wehren, dass er nicht überrollt und überrannt wird von den putinschen Truppen. Aber ich will gleichzeitig die Wege zum Frieden, zum Waffenstillstand erstmal ausloten, auch im Interesse der beteiligten Bevölkerungen.
Eine neue Friedensbewegung, ist das denkbar?
Ich hoffe es, dass es denkbar ist. Es wird im Herbst, so wie ich Zuschriften kriege und wie ich auf Vorträgen erlebe, es wächst ganz vorsichtig wieder so etwas wie eine Friedensbewegung. Und ich erlebe auch, dass die Radikalität, mit der sich die Politik, die deutsche und die europäische Politik, die offizielle Politik geäußert hat, den Putin in Grund und Boden zu kämpfen, dass man allmählich vorsichtiger wird.
Dann haben wir, Herr Prantl, mitten im Krieg, der immer lauter und auch im Nahen Osten immer blutiger wird, über Frieden gesprochen. Ich bedanke mich dafür.
Ich danke Ihnen auch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sorgt Elon Musk mal wieder für Gesprächsstoff. Und Anne Schwedt, unsere Börsenreporterin in New York, klärt das jetzt auf. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Der Tesla-Chef hat kürzlich sein futuristisches Robotaxi vorgestellt. Die Bilder gingen viral im Netz. Was, Anne, kann dieses Gerät und was sagen eigentlich die Anleger dazu?
Also es kann wie erwartet fahrerlos fahren. Es hat weder Lenkrad noch Pedale. Und als Fahrgast kann man so ein Cybercab, wie Musk es nennt, per App rufen und dann einfach einsteigen, zurücklehnen und entspannt am Ziel ankommen. Soweit zumindest die Theorie. Und auch der Prototyp, den Musk da vorgestellt hat, sieht echt super futuristisch aus. Aber in Produktion soll es erst 2026 oder sogar 2027 gehen. Und das war auch der Grund, warum die Anleger echt enttäuscht auf die Präsentation reagiert haben, mit einem Tesla-Aktienminus von bis zu 10%. Die hatten nämlich erwartet, dass Musk jetzt ein fertiges Robotaxi vorstellt. Aber was sie bekamen, war nicht wirklich was Neues, keinen konkreten Zeitplan und vor allem auch keinen konkreten Businessplan, wie Tesla damit jetzt Geld verdienen will. Und was auch so behördliche Lizenzen angeht, sind andere Startups schon deutlich weiter. weiter. Also leider muss man sagen, es war wieder viel Wirbel um nix und zum aktuellen Zeitpunkt mehr Schein als Sein. Was das konkret für die Aktie bedeutet und wie man sich da als Anleger am besten aufstellt, das gibt's in meiner aktuellen Investment Briefing Podcast Folge zu hören. Also da unbedingt auch mal reinschalten.
Wir bleiben dran an dem Thema. Vielen Dank, Anna. Aber sag uns, was wird sonst noch wichtig in dieser Woche für die Investoren?
Also an der Wirtschaftsfront gibt's Daten aus dem Einzelhandel und von der Industrieproduktion. Das wird spannend mit Blick auf das nächste Notenbanktreffen am 7. November. Mehr als 90% der Marktteilnehmer gehen jetzt von einer Zinssenkung von einem 0,25% aus. Außerdem laufen diese Woche die monatlichen Optionsverträge aus. Das bringt in der Regel kurz vorher eine erhöhte Volatilität mit sich. Und die Berichtssaison ist im vollen Schwung mit den Zahlen von Netflix, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, United Airlines und noch einige Banken wie der Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley und der Citigroup.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die NASA sich jetzt schon Gedanken macht, wie die Besiedlung des Mondes aussehen könnte. Eine Expedition, die nun wirklich in den Sternen steht. Aber die NASA braucht offenbar ein bisschen positive PR. Und deshalb startet sie einen Wettbewerb, an dem Sie, wir alle teilnehmen können. Es geht darum, schlaue Recycling-Ideen zu sammeln. Schlaue Recycling-Ideen, damit das Leben auf dem Mond nicht wie das auf der Erde so schrecklich zugemüllt wird. Die NASA startet die Lunar Recycle Challenge. Preise in Höhe von doch immerhin 3 Millionen Euro wurden ausgelobt.
What does it take to keep a lunar base clean and green? As NASA prepares to establish a human presence on and around the moon, reduce, reuse, recycle will become.
Es geht nicht darum, weniger Müll zu erzeugen, sondern aus Müll etwas Neues, Wiederverwertbares zu machen. Also, wenn Sie eine Idee haben und 3 Millionen brauchen, dann wenden Sie sich doch direkt an das Kennedy Space Center der NASA.
Jeden Abend knipst der Mann im Mond sein Licht an, damit man auf der Erde auch was sieht. Was man, wenn er es nicht anknipst, nicht kann, doch dann sähe er auch nicht, was hier so geschieht.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Kevin Costner nicht nur in der Filmszene ein ganz großer Name ist, sondern jetzt auch im Musikgeschäft auf sich aufmerksam macht. Berühmt wurde der Hollywood-Star ja durch seine Rollen in Filmen wie Der mit dem Wolf tanzt, Robin Hood und dem 1990er Klassiker Bodyguard.
Also bringen wir es hinter uns, okay? Gib mir einen Kuss.
Leb wohl, Rachel.
Leb wohl, Frank.
Seine Leinwandpräsenz und seine Vielseitigkeit als Schauspieler, Regisseur und auch als Produzent haben ihn zu einem der bekanntesten Gesichter in Hollywood gemacht. Der mit dem Wolf tanzt gewann sogar den Oscar für den besten Film und für die beste Regie. Neben seiner Karriere in der Filmwelt hat er sich auch als leidenschaftlicher Musiker etabliert. Seit 2007 schon tritt er mit seiner Band Modern West auf, in der Kevin Costner und seine Freunde Country Music machen. 4 Jahre ist es her, dass sie ihr Album Tales from Yellowstone veröffentlicht haben, mit beliebten Country-Rock-Balladen wie Won't Stop Loving You.
You're the only thing round here I'm holding on to. 'Cause my heart won't, no my heart won't, no my heart just won't stop loving you.
Am Samstag veröffentlicht die Band jetzt ein neues Lied, das auch eine Mission verfolgt. Es soll nämlich den jüngsten Opfern der Katastrophen, der Naturkatastrophen, insbesondere in Florida, helfen. Der legendäre Schauspieler und Musiker nutzt also seine Plattform, um auf die verheerenden Folgen der Wirbelstürme aufmerksam zu machen und, naja, den Menschen Hoffnung zu schenken. Geld und Hoffnung. Mit der Veröffentlichung des neuen Songs schrieb Costner auf Instagram:
Ich habe auch schon dunkle Zeiten erlebt, in denen ich mich an die Texte von Liedern geklammert habe, die mich wirklich durchgebracht haben. Ich hoffe, dass Find Your Way diese Art von Zuflucht für jeden bietet, der sich durch diese Zeiten quält und die Hoffnung aus den Augen verliert.
Die Einnahmen dieses Liedes werden an Hilfsorganisationen gespendet, die sich um den Wiederaufbau und um die Soforthilfe in den betroffenen Gebieten kümmern. Wer hat, der hilft. Ein großartiges Prinzip. Dieser Kevin Costner ist ein Held. Nicht nur auf der Kinoleinwand, sondern ganz offenbar ja auch im wahren Leben.
May you always find your way. Keep your eyes on the horizon. Look to the
Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es begrüßt Sie morgen an dieser Stelle meine Kollegin Dagmar Rosenfeld. Freuen Sie sich auf Sie. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Higher place, there will be shadows.